In den letzten Tagen hat mich eine Geschichte nochmal ganz neu berührt, die bis jetzt mein Herz immer wieder höher schlagen lässt. Es ist eine Geschichte, die im Jahr 2017 begonnen hat in unserer Gemeinde, und zwar in der Heinrich-Mann-Straße damals noch. Es wäre im Frühjahr gewesen, da klingelt es. Und vor der Tür steht ein Pastor, der sich dann vorstellt als Herr Bartels, für die Flüchtlinge zuständig. Und wir nahmen dann Platz in meinem Büro und er beginnt eine Geschichte von einem Flüchtling aus dem Iran zu erzählen. Enzi, das war noch vor deiner Zeit, einige Jahre oder zwei oder eins. Und er erzählt von einem jungen Mann, der in die Türkei aus dem Iran geflohen sei, dann über Bulgarien dort dramatische Tage in einem Gefängnis erlebt habe. Und dass er dann nach Deutschland kam unter einem LKW, wo er dann viel Geld für bezahlt hat. Und nun habe er in Deutschland Asyl beantragt. Aber nach dem sogenannten Dublin-Abkommen solle er wieder nach Bulgarien abgeschoben werden. Herr Silber, können Sie sich vorstellen, diesem jungen Mann Kirchenasyl zu gewähren? Das heißt, 2-3 Monate für alles verantwortlich sein. Gesundheit, Essen, Nahrung, Unterkunft und so weiter. Und während er dann weiter diese Geschichte erzählte, war ein großes Fragezeichen über meinem Kopf. Wir hatten noch nie jemanden Fremden in unseren Gemeinderäumen dauerhaft wohnen lassen. Können wir das überhaupt machen? Welche Risiken sind damit verborgen? Und was hat das alles zu bedeuten? Wie finanzieren wir das? Ich hatte sofort 1000 Gründe, die dagegen sprachen, so etwas zu tun. Unter anderem waren wir damals schon sehr stark auf dem Dresch engagiert, hatten im Haus selber eine Kindertafel. Also ich wollte dem Herrn Bartels eigentlich ständig sagen, Mensch, wir machen schon so viel, wir können doch nicht jetzt auch noch das. Er erzählte diese Geschichte weiter, er machte keinen Druck, er hatte aber keine Unterkunft für diesen jungen Mann. Und er schilderte nur noch, dass es bedeuten würde, dass er vermutlich dann nach Bulgarien abgeschoben würde und Bulgarien würde ihn vermutlich in den Iran wiederum abschieben. Und da er sich systemkritisch engagiert hatte, würde ihm vielleicht Ähnliches drohen wie in dieser Woche Nawalny. Ihr habt die Story mitbekommen von dem russischen Regimekritiker. Walter Bartels verließ den Raum und das Haus. Und selten habe ich das so stark empfunden, dass auf einmal ein Eindruck in mir auftauchte. Ich bezeichne es heute als Reden Gottes, als Wort Gottes in meinem Leben. Wo mir klar wurde, Klaus, du kannst jetzt noch 2 Millionen Gründe finden, die dagegen sprechen, diesen Menschen zu helfen. Mohammed war sein muslimischer Name. Da kannst du noch stundenlang, wochenlang suchen und Argumente aufzählen und aufschreiben. Die Argumente sind alle nicht so stichhaltig wie das Argument, dein Herz zu öffnen für diesen jungen Mann und ja, von Gottes Liebe her ihm einen Schutzraum zu gewähren. Es war eine Erkenntnis, die schlagartig so von mir Besitz ergriff. Und warum ich diese Geschichte erzähle, ich durfte sie vor einigen Tagen in einer Schulklasse in Bochum erzählen, weil die wollten gerne etwas über das Kirchenasyl hören. Und da kam mir diese Story nochmal hoch. Und vorletzten Sonntag fand sie in diesen Räumen ihre Fortsetzung. Und davon berichte ich am Ende gleich noch etwas mehr. Jesus sagt diesen einen gewaltigen Satz, den wir eben gehört haben in seiner Fastenzeit. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Als ich an jenem Tag 2017, nachdem der Pastor die Räumlichkeiten verlassen hatte, da brauchte ich kein Brot. Da brauchte ich in diesem Moment keine Nahrung. Da brauchte ich, als das Fragezeichen noch so groß war, was tue ich jetzt? Da brauchte ich eine Wegweisung. Da brauchte ich ein Wort Gottes, etwas, was mir Hilfestellung, Wegweisung bot. Ich bin so dankbar, dass ich es in dieser Situation bekommen habe. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nein, vielmehr von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und Annemarie hat uns ja eben schon so ein bisschen eingeladen, was wir alles noch brauchen, neben dem Brot. Und vielleicht fallen dir noch andere Dinge ein. Also mir fallen zum Beispiel noch die Sonnenstrahlen ein. Du hast sie jetzt im Urlaub genießen können, man sieht es. Sehr schön. Aber ich sehe hier so einige sehnsüchtige Blicke, wie Menschen sich nach den Sonnenstrahlen sehen. Fabiana aus Brasilien. Ach, tut mir so leid, dass wir das hier in Deutschland nicht öfters bieten können. Aber auch andere hier in der Runde sitzen und würden dafür was geben. Also wir brauchen noch mehr als das. Wir brauchen vielleicht auch bunte Farben. Der Künstler braucht Farben, um ein schönes Bild malen zu können, wo er etwas ausdrückt von seinem Inneren. Der Ästhet braucht sie. Der Musiker braucht Klänge. Für seine Seele, da lässt es sich aufatmen. Vielleicht sehnst du dich auch immer wieder nach der Schönheit in der Natur, in der Schöpfung Gottes. Alles das, was eben nicht Menschen machen können. Auch die Naturgesetze, auch die Genialität im Mikrokosmos oder im Makrokosmos, was wir da alles finden. Auch das ist etwas, woran wir uns erfreuen können, was der Mensch braucht. Was brauchte Sami? Oder Mohammed war sein Name, aber Sami nennen wir ihn heute, sein christlicher Name. Der brauchte einen Schutzraum, um überhaupt irgendwo leben zu können, in Freiheit leben zu können und nicht wieder in eine Diktatur zurückgeschickt zu werden. Wir brauchen sie. In welchem Kontext sagt Jesus diese Verse? Das klang vorhin schon an. Es ist seine Fastenzeit. 40 Tage, nichts gegessen, kein Happen. 960 Stunden, keine Cornflakes oder kein Steak. 57.600 Minuten ohne Nutella, Honig oder irgendetwas anderes. Der Magen brummt. Sein Magen ist leer. Alles in der Wüste ist fokussiert auf sich selber vermutlich, aber auch ganz besonders auf seine Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Fastenzeit. Sie hat in dieser Woche begonnen. Für dich auch? Der ein oder andere verzichtet vielleicht. Da nicken welche. Letztes Jahr habe ich mir mal bewusst vorgenommen, 7 Wochen ohne Alkohol. Ich trinke abends gerne mal ein Bier. Aber so bewusst darauf zu verzichten, damit es nicht zur Selbstverständlichkeit wird. Hast du dir irgendetwas vorgenommen? Ich fand es interessant, dass etwa 3/4 der jüngeren Generation bewusst das Fasten aus gesundheitlichen Gründen als sinnvoll erachten. Gut, das sagt noch nichts darüber aus, ob sie es tatsächlich tun, ja? Aber die Zahl derjenigen, die es tun, ist auch gar nicht so klein, gering. 50% der Menschen in Deutschland haben schon mehrfach gefastet. Und hinzu kommen noch 18%, die es schon einmal gemacht haben. Also mindestens 70% oder fast 70% haben schon mal gefastet, auf irgendetwas bewusst verzichtet. Bei Jesus ist es eine etwas herausforderndere Art des Fastens. Er verzichtet nicht nur auf Süßigkeiten, auf Alkohol, sondern sogar auf Nahrung. Solltest du dich für diese Variante entscheiden, bitte nicht auf die Flüssigkeiten, nicht darauf verzichten. Das könnte lebensgefährlich sein. Wir haben ja gehört, dass Nahrung zu verzichten, das kann man eine Weile aushalten. Und was passiert nun, als Jesus etwa 7 Wochen ohne ist? Da kommt auf einmal in diese Situation der Versucher, der Verführer. Er wird dann im weiteren Verlauf der Geschichte auch noch als der Diabolos genannt. Der Teufel, der Ankläger. Mitten in diese Situation rein. Und das das Herausfordernde in dieser Geschichte finde ich, der macht noch so, als wenn er richtig fromm wäre. Wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du es tatsächlich bist, dann befiehl diesen Steinen da, dass sie zu Brot werden. Du kannst das doch, oder? Zeig es, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Also Verführung im höchsten Maße, die Jesus hier entgegenprallt. Und Jesus antwortet direkt auch mit Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern eben auch von anderen Dingen. Und einige haben wir eben aufgezählt. Die Schutzräume, die Lebensräume. Aber wir brauchen auch noch etwas mehr. Wir brauchen auch Räume, wo wir lebendige Worte hören, sinnstiftende Worte hören, ermutigende Worte hören, Worte des Zuspruchs, Worte der Wegweisung. Denkt an mein Fragezeichen in dieser Situation dort 2017. Da brauchte ich ein wegweisendes Wort. Wir brauchen Liebe, das wurde vorhin auch gesagt, Annahme, Respekt, Worte, die unser Leben verändern. Wir brauchen Worte, die uns sagen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Lebendige Worte, lebensspendende Worte. Das ist es, was wir heute Morgen auch lernen können. Natürlich essen wir, wenn der Magen brummt, keine Frage. Aber manchmal brummt auch unsere Seele. Manchmal gibt es da in uns etwas in Entscheidungssituationen oder in Krisensituationen oder wenn wir unsere Berufung nicht vor Augen haben. Wofür lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Dann brauchen wir Worte, die uns eine Wegweisung geben. Und da brauchen wir auch übernatürliche Impulse. Etwas, wo wir spüren, selbst wenn der Mensch redet, da kommt etwas von Gott, was uns neues Leben einhaucht, neue Hoffnung gibt, was uns Halt in dieser verrückten Welt gibt, die so voller Aufruhr ist, so voller Unsicherheit. Und das spüren wir selbst bei der Sicherheitskonferenz in München, wo diese Nachricht von Nawalny mitten reinprallt und wieder etwas Neues in Aufruhr ist. Und solche Worte, ja, können uns begegnen, wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir Gottes geistreiche Ideen für unser Leben wahrnehmen und wenn wir durch seine Worte neues Leben in uns und in anderen entstehen lassen. Sie fördern, sie vertiefen unser Leben, sie verschönern es. In der letzten Woche waren einige hier aus Schwerin in Cuxhaven. Wenn ich richtig gezählt habe, waren wir fast 14 Personen, Erwachsene und Kinder, allein aus Schwerin einer Konferenz für Leiter der Freien Evangelischen Gemeinde in Norddeutschland. Ich war ganz stolz, dass die Schweriner Delegation die größte war von den Ortsgemeinden. Also, und da haben wir eine Menge gehört an Vorträgen, auch über das Thema Vertrauen. Und da gab es aber auch so unterschiedliche Beiträge, spontan. Und eine hat mir in diesem Zusammenhang nochmal mich besonders auch berührt, wo es darum geht, was Worte auch in der Seelsorge ausrichten können. Viele Leiter, aber auch wir hier im Raum, sind betroffen manchmal von wirklich zersetzenden Worten, die uns in unserer Kindheit begegnet sind. Jeder von uns hört Geschichten oder ist teilweise selber betroffen, wo Missbrauch in der Kindheit eine Rolle gespielt hat. Wo lebenszerstörende Dinge sich eingeprägt haben in unsere tiefe Seele. Und was kann es da bedeuten, wenn wir in diesem Zusammenhang Worte weitergeben, die Jesus einem Nikodemus gesagt hat? In Johannes 3 finden wir diese Geschichte. Er hat sie einem Pharisäer gesagt, einem der Angehörigen einer Glaubensgruppe, die biblische Vorschriften und Gesetze sehr eng genommen haben und sehr streng auslegte. Da hat er diesem Nikodemus gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn ein Mensch nicht noch einmal geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und der Nikodemus, der hat überhaupt nichts verstanden in dem Moment. Er fragt dann nämlich, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Geht doch gar nicht. Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Und dann sagt Jesus, Amen, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Das heißt, er will dem Nikodemus sagen, es gibt einen Neuanfang. Es gibt ein Neugeborenwerden, nicht in den Mutterleib. Aber dass alte, zerstörerische Sätze, Handlungen in meiner Kindheit nicht über meine Zukunft entscheiden müssen. Dass ich davon frei werden kann, dass eine Neugeburt auch in dieser Weise stattfindet, dass Heilung geschieht. Wahnsinn. Das sind starke Worte. Wenn du Christ bist, gib sie einem Nächsten weiter als Angebot für seine Zukunft. Wenn sich Sätze eingeprägt haben von den Eltern, du wirst ja so, aus dir wird niemals was. So ein typischer Satz, der sich manchmal in der Seele eines Kindes einnisten kann und zum Programm wird für die Zukunft. Das ist lebenszerstörend. Und dem können wir begegnen, wenn wir Gottes lebensschaffende Worte sagen, du darfst neugeboren werden, bei dir darf etwas anders werden. Oder Paulus drückt es so aus, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen. Also, in seelsorgerlicher Hinsicht ist das ein starker, ein kreativer Satz, den Jesus uns wiedergibt. Oder höre einmal nochmal selber für dich ganz bewusst folgende Sätze aus dem Jesaja-Propheten. Jesaja 43, 1-4. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durch Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Reißende Ströme spülen dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, verbrennst du nicht. Die Flammen können dir nichts anhaben. Denn ich bin der Herr dein Gott, ich bin der Heilige Israels, der dich rettet. Ich habe für dich einen hohen Preis eingesetzt. Du bist kostbar und wertvoll für mich. Ich, Gott, habe dich lieb. Setz deinen Namen ein und lies diese Verse, Jesaja 43. Das ist kraftspendend. Das ist zukunftsweisend. Solche Worte haben die Kraft, auch ein scheinbar verkorkstes Leben wieder in eine gesunde Richtung zu führen. Ich habe euch am Anfang von diesen Fragezeichen über meinem Kopf erzählt. Und von der glasklaren Botschaft, die dann in meinen Kopf hineinkam und mein Herz, dass ich noch Millionen Argumente finden könnte, diesen jungen Mann, Sami, nicht aufzunehmen. Für mich grenzt es als einem Wunder, dass an diesem gleichen Abend, an Tag, abends noch ein Leitungstreffen war, ein Kleingruppenleitertreffen, wo ich diese Geschichte einfach weitergegeben habe. Und keiner in der Runde hat in irgendeiner Weise was Kritisches gesagt, es nicht zu tun. Sondern alle waren ähnlich der Auffassung, wir müssen diesem Mann helfen. Dann haben wir das in die Mitgliederversammlung hineingebracht. Und keiner hat ein negatives Votum dagegen abgegeben. So konnte diese Geschichte beginnen und weitergehen. Wir haben Sami aufgenommen für gut 2 Monate. Und danach sind abenteuerliche Geschichten passiert, die kann ich euch gar nicht alle erzählen. Nur 2-mal allein ist die Polizei im Haus gewesen, was mit ihm selber aber direkt gar nichts zu tun hatte. Und anderes ist passiert. Wir konnten ihm Kirchenasyl geben. Er konnte dadurch in Deutschland einen Asylantrag dann stellen. Er durfte in Deutschland bleiben. Er konnte irgendwann einen Beruf auch durch Vermittlung unserer Gemeinde beginnen. Er konnte seine damals Verlobte, die er zurücklassen musste im Iran, nach Deutschland holen. Die beiden haben ein Kind bekommen. Und vor 2 Wochen waren sie hier im Gottesdienst. Deshalb ging diese Geschichte weiter für mich. Aber auch das war noch nicht das Ende. Vielleicht hat der eine oder andere schon hier etwas entdeckt, was ich hier vorne habe. Die Mutter von Sami war dabei, aus dem Iran. Vermutlich Muslima, liberale Muslima, habe ich gehört, also offen auch für anderes. Und sie kann kein Wort Deutsch. Aber in ihren Augen und an ihrer Geste habe ich eine Menge Dankbarkeit gespürt. Als sie mir diesen Teppich überreicht hat, vor 2 Wochen, als Dankeschön für das, was wir, Annemarie, würdest du mir einfach mal helfen und den einfach mal aufspannen, als kleines Dankeschön dafür, dass wir Sami in einer prekären Situation geholfen haben. Eine Szene, die uns einlädt gleich auch zu dem Mahl des Herrn. Mich hat das tief berührt, diesen Dank in dieser Form auch entgegenzunehmen, und ich gebe ihn auch an diese Gemeinde weiter. Weil ich kann euch wirklich sagen, an dieser Stelle bin ich stolz auf diese Gemeinde, dass viele von euch das mitgetragen haben. Und nicht nur Sami. Wir haben ja insgesamt circa 8 Personen dann im Kirchenasyl aufgenommen und ihnen geholfen, in Deutschland zu bleiben. Und Enzia sitzt auch hier. Ist auch ein Beispiel davon. Vielen Dank. Und ja, dieser Teppich hat mich dann eben auch an einen lebensspendenden Satz von Jesus erinnert, den er dann am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Es ist alles getan dafür, dass du in einer gesunden Beziehung mit Gott leben kannst. Und das werden wir gleich im Abendmahl feiern. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke für Geschichten, die du in unserem Leben schreibst, und danke auch für deine Worte, die in unterschiedlichsten Situationen auch Wegweisung geben. Ich denke, hier im Raum sitzen viele, die das jetzt bezeugen könnten. Und vielleicht es ja nachher auch noch bezeugen wollen. Danke, dass du redest. Und danke, dass deine Worte ja so viel oder vielleicht noch kostbarer sind als Brot, nach dem uns manchmal hungert. Danke für diese Geschichte mit Sami. Danke, dass du auch deine Geschichte mit ihm geschrieben hast, dass er dich kennengelernt hat auf dieser abenteuerlichen Reise, auf seiner Flucht. Danke für die Geschichten, die du auch in unserem Leben schreibst. Und wer immer auch so alte Sätze, so zerstörerische Sätze und Worte in seinem Leben, in seinem Herzen noch trägt, da bete ich darum, dass diese Neugeburt stattfindet. Dass heute und morgen und in Zukunft etwas Neues kreiert wird durch deine Worte, die lebensstiftend und lebenserhaltend sind. Danke, dass wir das auch gleich im Abendmahl miteinander feiern dürfen. Amen.